Ich habe eigentlich bis jetzt immer Präsentationen gemacht. Und diesmal habe ich mich entschieden, nicht zu machen, obwohl ich eine habe. Und ich habe mich entschlossen, nicht zu binden. Weil das Thema, das ich heute habe, das ich irgendwie ein bisschen zu breit, dass ich es fassen könnte. Und ich versuche mit Gottes Hilfe mich einfach vom Geist Gottes leiten zu lassen. Und ehrlich gesagt, als wir nach Tuningen gefahren sind, dann hatte ich so ein bisschen ein inneres Bangen. Ich weiß nicht woher, warum, aber ehrlich gesagt, ich muss sagen, es war so. Und ich fühlte mich irgendwie hilflos. Dachte ich, wie kann ich diese göttliche Tiefen so weitersagen, wie es richtig wäre, wie es man sagen müsste. Und dann waren wir hier schon Kreuz Sturkart vorbei. Dann kam ein ganz heftiger Regen. Und dann auf einmal, wir sind im Auto zusammengefahren, ja, höre ich, oh, sehe einen Regenbogen. Und ich schaue, Mensch, so einen schönen Regenbogen. Ich habe kaum irgendeinen gesehen, so einen schönen. Und der wurde irgendwie immer schöner und dann, das hat mich so gestärkt. Es ist schön, wir dürfen selbst in der Natur Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit sehen. Und ich hoffe, dass auch heute Gott möchte durch das Wort aufschließen. Manches, was ich nicht sage. Wisst ihr, der Heilige Geist, der ist so vielseitig. Er gebraucht ein Wort und schließt auf etwas, was du vielleicht früher längst gehört hast, vergessen. Und das etwas, was du ein bisschen weißt, aber er will dich tiefer führen. Und als wir mit den Brüdern so aufgeteilt haben, die Themen, wir haben natürlich auch viel gebetet für diese Tage. Und dann ist mir dieses Thema zugefallen, das Evangelium und ich. Natürlich, ich möchte heute nicht von mir sprechen. Das Evangelium und ich, ja. Und damit möchte eigentlich zum Ausdruck kommen, dieses Persönliche. Dass Gott für jeden Einzelnen ein ganz präzises Evangelium hat. Das Evangelium und du. Weil in dieser ganzen Fülle wird ein Mensch nie begreifen können, aber Gott möchte aufschließen, immer tiefer führen und in die Geheimnisse seines Wortes hineinführen. Und aus dir und mir und jedem Einzelnen so eine Perle zu bilden. Und als ich so gebetet habe, ich habe so auch in meiner Präsentation dann einen Untertitel gemacht, wie einer einmal Jesus begegnete. Einfach so, das kam mir einfach im Gebet und ich habe es dann so auch genommen. Und das möchte ich ganz kurz, gerade so, wie einer einmal Jesus begegnete, als ersten Punkt nehmen. Und dann zum zweiten Punkt möchte ich eine Person der Bibel nehmen, die auch Jesus begegnete. Und wir wollen dann aus dem sehen, was dabei geschehen ist. Was Gott wirkte, was schon im Vorfeld geschehen ist und was danach. Und wisst ihr, damit, wenn man so schaut, die Wirkung Gottes ganz einfach an einzelnen Personen, dann sieht man, was das Evangelium ist. Und ich hoffe, dass Gott uns dabei segnen wird. Einfach dieses wie einer. Und das ist gerade dieses Persönliche. Einer begegnete Jesus. Wenn man schaut, Beispiele aus der Bibel, hat jemand hier irgendwie Beispiele? Aus der Bibel? Ja, Nikodemus kam bei der Nacht. Ja, Frau im Jakobsbrunnen, wunderschön. Zachäus, ja, wunderschön. Nathanael. Saulus, schön. Aber vielleicht alttestamentliche.
Patriarchen.
Ja, die Patriarchen. Ich habe nichts verstanden. Abraham, wunderschön, ja. Und mehrere, eigentlich, wenn man sieht, die alttestamentliche Personen der Bibel, ihnen allen ist eigentlich Gott begegnet. Und sie haben geglaubt an ihn. Und durch den Glauben konnten sie gerecht sein und eigentlich Werkzeuge in seiner Hand sein. Zum Beispiel auch nimmt man Mose, wie Gott ihm in brennenden Busch begegnet und er wehrt sich. Und Gott wollte ihn senden, Gott wollte ihn brauchen, ne? Und er wehrt sich. Und zuerst wollte er was für Gott tun. Er fühlte, er ist eigentlich das Neue Testament, als Stephanus predigt. Da heißt es von Mose, er war mächtig in Worten und Werken. Und es heißt von ihm, er war in aller Weisheit der Ägypter erzogen worden. Wisst ihr, aber für Gott unbrauchbar. Er geht in seiner Kraft, er hatte Kraft, hat eingegriffen, hat einen getötet, wurde zu einem Mörder. Das war nicht Gottes Absicht. Dann musste er fliehen. Und dann, als er 40 Jahre in der Wüste alles verlernt hat, vielleicht nicht alles so, die ganze, vielleicht Mathematik, höhere Mathematik, studiert alles Mögliche, Weisheit dieser Welt hatte, verlernt, vergessen, Sprache verlernt, vergessen, die Zunge schon schwer. Früher war er mächtig in Worten und jetzt, ich habe eine schwere Zunge. Und jetzt ist er brauchbar. Kleines Bild einfach. Und wir wissen zum Beispiel, wie Jesaja Gott begegnet. Und wie er dann eigentlich, als er diese Herrlichkeit sieht, die Heiligkeit Gottes. Und was mir so interessant ist, wenn ihr Bibel studieren werdet, ihr werdet sehen, im 5. Kapitel sagt Jesaja 6-mal wehe. Wehe dem, wehe dem, wehe dem. Der aus süß, sauer, aus sauer, süß und so weiter. Der aus Finsternis Licht. Und das gilt bis heute. Aber der hat mit Wehe ausgeteilt. Und im 7. begegnet er Gott. Und dann? Wer weiß? Wehe mir. Wehe mir, ich vergehe. Er hat sich gesehen auf einmal. Er hat sich gesehen, wie er ist. Und ist er. Das sind so ganz kleine Bilder der Schrift, die ganz persönlich das Evangelium schon im Alten Testament ist. Man nicht umsonst wird Jesaja der Evangelist des Alten Testaments genannt. Evangelium von Jesus. Kaum jener hat so gesehen den Heilsplan wie er. Als ob er unter dem Kreuz gestanden ist. Wie Jesus still wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt, seinen Mund nicht auftut. Das ist so, was er gesehen hat. So ist dieses Einer, das Evangelium ist höchst persönlich. Und indem ich so betete, habe ich gedacht, wie kann ich das zeigen, dieses Persönliche? Das Wort zeigt uns natürlich auch so, jeder von uns ist ein Glied am Leibe Christi. Und Paulus nennt zum Beispiel Hand, Fuß, Auge. Und da denkt man, boah, das sind ein paar Stück. Wie kann man das besser zeigen? Und wisst ihr, ein kleines Beispiel. Menschliche Zelle. Die ist ein Wunder. Und Gott hat gemacht schon die Zelle, die ist so präzise, so wunderbar. Und wisst ihr, was die Wissenschaftler sagen. die zerbeißen sich ihre Gedanken, alles Mögliche. Die kommen nicht auf dieses Wunder. Wie konnte eine Zelle entstehen? Weil, wisst ihr warum? Die Zelle, die funktioniert erst nach einem Ganzheitsprinzip. Wenn sie ganz ist, erst dann funktioniert sie. Und das ruiniert die Evolutionstheorie. Also, wenn Leute anfangen, sich reinzudenken und kommen dann zum Baustein, zur Zelle, und dann sind sie platt. Und gut, wir brauchen nicht platt sein. Wir wissen, Gott sprach und es wurde. Und das ist so einfach. Und das ist höchste Weisheit, ja? Und gut, wenn wir lesen, glauben. Und so jeder von uns, kann man sagen, ist so wie eine einzelne Zelle. Und wisst ihr, die Zellen, sie teilen sich, entstehen. Es ist auch ein Wunder, aus einer Zelle entstehen zwei. Und dann diese zwei, sie teilen, es wird mehr. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Es geht weiter, es wird gepflanzt ins Herz und es wird weitergetragen. Das ist auch so. Und es gibt verschiedene Zellen, Knochenzellen, Muskelzellen, Blutzellen, alles Mögliche. Und die sind alle so präzise von Gott gemacht. Und so funktioniert der Leib. Und so auch der Leib Christi. Wisst ihr, wie viele Geschwister es gibt auf dieser Erde? Wir kennen sie gar nicht. Aber der Leib Christi, der ist vielleicht so universal auf dieser Erde. Und Gott braucht jeden. Und wisst ihr aber, es gibt noch etwas anderes. Ich habe so gedacht, eine andere Zelle. Eine Gefängniszelle. Und da sitzt auch einer. Das ist auch einer. Er sitzt eingemauert in diesen Betonwänden. Und diese Zellen heute in Deutschland, wir haben auch Gefängnisse besucht, auch diese Zellen in Deutschland gesehen. Also das ist nichts mehr. Es ist wirklich, das ist, Füße hochlegen, ausruhen. Wisst ihr, ich habe gesehen Zellen, die wirklich, wo es ganz schlimm ist. Und einmal musste ich, das war so ein einziges Mal, wo ich musste als Wächter sein und diese Gefangene bewachen. Und ich war so im innersten Gefängnis eine Nacht, habe da bewacht und in der letzten Zelle saß ein Mörder. Einer, der einen Menschen umgebracht hat. Wisst ihr, der schrie Tag und Nacht. Der schrie Tag und Nacht. Der konnte nicht zur Ruhe kommen. Und ich habe manchmal reingeschaut, versuchte mit ihm zu sprechen. Ja, der war wie von Sinnen. Und wisst ihr, eine Seele, die in der Sünde lebt, die ist gefangen. Die ist hinter ehernen Türen, hinter einem eisernen Riegel, und da hängt ein Schloss. Und gefangen. Und wisst ihr, es gibt dieses wunderbare Evangelium, das wirklich, wisst ihr, nicht jetzt, nicht einer, ich sage jetzt das andere, jeder Mensch auf dieser Erde hat das Recht, Kind Gottes zu werden. Glauben wir das? Glauben wir das? Sag doch ja.
Ja.
wisst ihr, ich habe vor kurzem, nicht nur vor kurzem, immer wieder trifft man das, dass mancher denkt, wenn er irgendwie nicht Sieg hat, dann denkt er, ach, vielleicht bin ich zum Verlorensein bestimmt. Gibt's sowas? Nein. Wisst ihr, das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Das Wort Gottes sagt, dass also hat Gott seinen Sohn gegeben, seinen eingeborenen Sohn. Er hat die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf das alle, die da glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und in Johannes 1, Vers 9, da ist von Jesus gesagt, es ist gut, wenn wir das lesen, Johannes 1, Vers 9, wir haben dann Beweise. Wenn irgendjemand uns sagt, etwas, da haben wir ein Wort, das steht, das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Und dann weiter heißt es, es kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Da sehen wir schon den Unterschied. Er kam für alle, aber nicht alle nahmen ihn auf. Aber dann gibt's das ganz Schöne. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder das Recht, wie wir heute Morgen gehört haben, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ich möchte so gerne heute Morgen erstmal so eine erste Botschaft sein. Jeder, der von diesem Recht noch nicht Gebrauch machte, der hat das Recht, es heute zu machen. Vielleicht heute, morgen, übermorgen. Aber, wisst ihr, deshalb habe ich auch so, wie einer einmal Jesus begegnete. Dieses einmal, das ist schon ein zeitliches. Es ist ein Zeitpunkt. Wisst ihr, es gibt so einen gewissen Zeitpunkt, wo Gott einem begegnet. Und manchmal merkt der Mensch es nicht. Gott redete zu ihm, begegnete ihm. Aber er war zu beschäftigt oder zu abgelenkt oder vielleicht verblendet. Oder er hatte so viele Wünsche in seinem Herzen, er jagt nach irgendeinem Ziel. Und das Wort Gottes sagt auch, welchen der Gott dieser Welt ihren ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Dieses wahre Licht leuchtet in diese Welt hinein. Und er möchte alle Menschen erleuchten, jeden. Und die gehen an Jesus vorbei. Und das ist so wunderbar, einen Zeitpunkt, einmal Jesus begegnet. Es gibt einen Tag im Leben und wisst ihr, dieser Tag ist wichtiger als der Geburtstag. Der Geburtstag der Seele. Sozusagen, wo der Mensch wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi in ihm. Und es gibt ein Heute für dich. Eigentlich, es ist einfach so, das ist der eine Punkt, den ich so gerne sagen möchte. Heute Morgen hat Bruder Alex schon noch ein Wort gesagt, das alle betrifft. Das ist so ganz einfach gesagt, in Römer 5, Vers 19 oder 18, will das jetzt nicht aufschlagen. Es wurde uns heute einmal schon aufgeleuchtet, wie durch eines Menschen Sünde, die Sünde über alle Menschen gekommen ist, so dass alle gesündigt haben. So durch eines Gehorsam oder Rechtfertigung oder Gerechtigkeit ist die Rechtfertigung. Und wie heißt es weiter? Ja, auf alle Menschen gekommen. Alle Menschen. Das heißt, unausgeschlossen. Ist das irgendwie ein Aborigines oder wie der heißt, oder Indianer oder irgendwo? Es ist für alle Menschen da. Und Jesus möchte jedem Einzelnen begegnen. Und ich habe extra nicht gesagt, auch extra nicht mein Textwort gelesen. Einfach so. jetzt möchte ich diese Person und mein Textwort lesen. Ich lese es aus Galater 1. Lass uns aufschlagen. Von 11 bis 16. Und ich schreibe das. Hier beschreibt Paulus seine Begegnung mit Christus in ganz präzisen Worten. Und lasst uns das lesen. Ich möchte aber, dass ihr wisst, Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt wurde, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja von meinem Lebenswandel einst dem Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk übertraf und über die Maßen für meine väterlichen Überlieferung eiferte. Und jetzt der Text. Als es aber Gott gefiel, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn als Evangelium unter den Nationen verkündete. Da besprach ich mich nicht sofort mit Fleisch und Blut und so weiter, wie er beschreibt dann weiter seinen Wandel. Aber hier sagt Paulus von einem ganz präzisen Zeitpunkt, in dem ihm Gott begegnete. Und wir wollen das heute untersuchen, mit Gottes Hilfe. Und es ist ganz wichtig, es wird viermal in der Bibel dieses Ereignis berichtet. Einmal sagt davon Lukas in der Apostelgeschichte 9. Und dann erzählt Paulus seinen Altersgenossen oder seinem Volk. Als er in Jerusalem kommt, bevor er gebunden wird und auftritt, und dann erzählt er seinem Volk diese Begegnung, wie es mit ihm gewesen ist. Und dann das dritte Mal wird berichtet, wie Paulus es erzählt dem König Agrippa. Und das ist ganz schön, wir haben das in diesen Tagen schon mal gelesen. So brauche ich das heute nicht lesen. Und es ist so schön, wie Gott so alles einteilt. Man merkt, wie der Heilige Geist so präzise die Themen einteilt. Und dann ist auch es so, wie es hier gesagt wird, dass er seinen Sohn offenbarte in mir. Und einmal hat Paulus erzählt, einfach ganz kurz, wie Jesus ihm erschienen ist, einfach ihm der Auferstandene, dass er ihn aus Gnade als eine unzeitige Geburt, hat er gesagt, ihn gesehen hat, damit er ein Apostel Christi wird. Und lasst uns ganz kurz mal dieses lesen. Und wisst ihr, indem ich gesagt habe, wie Paulus einmal Jesus begegnete, da müsste man vielleicht anders sagen, wie Jesus Paulus begegnete, ja? Weil Jesus trat ihm in den Weg. Lasst uns Apostelgeschichte 9 aufschlagen. Und hier ist uns beschrieben, ich lese vom dritten Vers. Und als er, Paulus oder Saulus, unterwegs war und sich Damaskus näherte, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme, die sagte zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte, Herr, wer bist du? Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und er sagte, mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr sagte zu ihm, steh auf, geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Kurz, so sehen wir hier, was geschehen ist. Ihn umleuchtete ein Licht vom Himmel. Und das war dieses Licht, das alle Menschen erleuchtet. Aber auf dem Moment wurde dieses Licht auf einmal offenbar. Und Paulus sah dieses Licht. Er fiel vor diesem Licht nieder und er wusste nicht. Er konnte gar nicht jetzt sehen. Der wurde sofort geblendet durch dieses Licht. Und er sagt mit Zittern und Zagen, Herr, wer bist du? Und Jesus sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wisst ihr, was hier steht? Paulus kannte gut die Schrift. Wisst ihr, derjenige, der einmal Mose begegnete, und er sagte, wie soll ich nennen dich? Wenn sie fragen, wie ist dein Name? Dann hat er gesagt, ich bin, der ich sein werde. Ich bin, der ich sein werde. Oder ich bin, der ich bin. Aber er hat sich damals ihm offenbart, Mose, als der ewig Seiende, als der Jahwe, als der Ich Bin. Und Jesus hat oft im Tempel gesagt, Ich Bin. Das ist dieses Jahwe. Ich bin der Weinstock. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der gute Hirte. Und immer wieder, das ist dieses ewige Ich Bin. Und in dem Moment, als er das sagte, ich bin, Jesus ist Jahwe. Jesus ist dieser ewig seiende Gott. Und Paulus fällt nieder. Er dachte, er wollte ausrotten, diejenigen, die an Jesus glauben. Und ihm geht ein Licht auf, wisst ihr, in seiner Seele. Das ist es. Das ist, was meine Seele braucht. Wisst ihr, ich habe gestern wieder auch gebetet. Ich habe mich so gefreut mit einer Seele. Und als er sagte, etwas fehlt mir. Etwas fehlt mir. Und ich wusste, wisst ihr, das ist dieser Grundbaustein des Lebens. Das ist Jesus, dieser ewig Sein, der ich bin. Und ihn kann nichts fühlen. Dieser Platz im tiefen Heiligtum, verborgenen Kämmerlein des Herzens. Er ist für Jesu frei. Es ist ein Gott hat die Ewigkeit ins Herz hineingelegt, jedem Menschen, der auf dieser Erde ist. Und ihn kann nichts ausfüllen. Nur Jesus Christus. Dieser ewige Jahwe. Ich bin. Und Paulus bricht zusammen und wisst ihr, warum? Paulus von Gott so, warum er gerade ihn brauchte? Weil er brannte, wisst ihr? Er war eifrig. Er war nicht lässig oder irgendwie. Und sowas braucht Gott. Er braucht heute keine lässige Hände. Keine müde Knie braucht er. Er braucht brennende Leute. Und er sieht, er brannte, aber mit Unverstand. Mit Unwissenheit. Und Jesus sah das. Und solch einen brauchte er. Und der begegnete ihm, tritt in den Weg, einfach aus Gnade. Jesus hätte ihn eigentlich normalerweise in das dunkelste Gefängnis zusperren müssen. In das letzte, weil er seine Kinder oder seine Brüder verfolgte. Aber jetzt, er begegnet ihm. Aus Gnade, weil die Gnade Gottes ist für den schlimmsten Mörder da. Und wisst ihr, ich sprach mit einem Mörder in Astana. Der hat gesagt, ich saß im Gefängnis und dann kamen Leute. Und sagt er, wisst ihr, ich habe noch immer so ein Sehnen gehabt. Ich habe so ein Sehnen gehabt, wieder ein Kind werden, jung werden, wieder in die Schule zu gehen, wieder lernen und wieder bessere Freunde finden. Nicht schlechte Freunde, die ihn dann reinzogen ins Verbrechen, sondern gute Freunde zu finden. Und dann sagt er, aber ich hasste mich. Mein Leben war dreckig, schrecklich, sagte er. Und ich war wie im Gefängnis innen in mir. Jetzt kommen Leute und sagen und verkündigen das Evangelium und sagen, Jesus Christus macht neu. Jesus Christus gibt ein neues Herz. Er gibt ein neues Leben. Dann dachte er, das kann nicht sein. Also es war ihm so unmöglich gewesen. Und er ist eigentlich eher so auch dahin gegangen, ohne irgendeine Hoffnung. Die haben viel Zeit da im Gefängnis und er dachte, Zeit vertreiben. Und er hat gesagt, wisst ihr, immer zu mir hat er gesagt, weißt du, ich wollte immer gut sein, ich wollte anders sein, aber ich konnte nicht. Wenn wir dann untereinander waren, dann war ich der Schlimmste und der Dreckigste und habe andere ausgelacht oder unterdrückt. Und sagt er, und dieses, das ich gehört habe, das gab mir keine Ruhe. Und die kamen einmal im Monat. Nächsten Monat, sagt er, war ich der Erste. Ich war da und die predigten wieder, sagen diese Botschaft. Vielleicht ein bisschen von der anderen Seite. Und ihr habt gesehen, immer wieder das gleiche Evangelium, aber von der anderen Seite. Aber das ist das Gleiche. Jesus Christus macht frei. Jesus Christus macht neu. Jesus Christus gibt Leben, gibt Kraft, gibt, er ist für uns alles, ne? Aber immer von einer anderen Seite. Und dann, als er das hört, und die haben dann gesagt, wer möchte, beten kann, nach vorne kommen, wir werden mit ihm beten. Er war der Erste. Und dann beten die mit ihm und dann sagte er, er konnte kaum. Sagt er, dann haben sie wieder für ein Gebet. Das war richtig ein harter Kampf, bis er endlich um Gnade gebeten hat, bis er um Vergebung gebeten hat und sich so, Gott sei mir Sünder gnädig und zerbrochen von Gott ist, vor Gott ist. Und dann sagt auf einmal dieser tiefe Friede in mein Herz. Sagt er, das Unbeschreibliche. Wisst ihr, ihr seid anders aufgewachsen. Vielleicht in einem gläubigen Hause, habt vielleicht auch unterschiedliche Verhältnisse. Ich jetzt kann nicht sagen. Bei einem ein bisschen besser, bei einem ein bisschen schlechter. Bei Gott ist alles egal. Aber Menschen, die richtig Mörder sind, die im tiefsten Dreck sitzen und denen Gott Friede gibt, wisst ihr, wie ihr Herz frohlockt, wie sie freudig sind. Und Jesus hat gesagt, welchem viel vergeben ist, der liebt viel. Der ist auf einmal so, sagt er, so freudig und er fing an, anderen zu erzählen. Und das Interessante dabei, Gott macht alles neu. Nach und nach. Manchem sofort, manchem muss noch kämpfen, manchem muss noch wirklich ringen, aber er macht neu. Und dann sagt er wurde entlassen und sagt er, wenn er früher eine Arbeit suchte, er musste nur seinen Pass zeigen und dann sehen sie, oh, viermal verurteilt gewesen. Ja, wer braucht so einen? Das sehen so viele Arbeitslose da in Astana damals. Und sagt er, als er entlassen wurde, findet er sofort Arbeit. Keiner fragt ihn nach seinem Pass, was kannst du tun? Und er kannte natürlich die im Gefängnis, die sind meistens da gute, haben vieles lernen da. Er war ein guter Meister, hat sofort Arbeit gefunden, sagt er, Gott regelte sein ganzes Leben. Und wisst ihr, und das kann ich, nicht unbedingt ich, das Wort Gottes verspricht es. Jesus übernimmt dein Leben, wenn du es ihm gibst. Er regelt es, er macht es neu, deine Verhältnisse, und ja, wird für dich sorgen. Einfach so ein Blick voraus. Aber so war es mit ihm. Und er sagte, eins hat mir ein bisschen Schwierigkeiten vorbereitet. Der dachte, ich bin doch ein Mörder. Diese Leute hier sind anders. Und dann liest er das Wort und dann merkt er, Paulus war ja auch ein Mörder. Und Paulus wurde zu einem Evangelisten. Also ist es vor Gott kein Problem. Und Paulus hat sogar Kinder Gottes getötet. Und dann liest er Mose. Mose war auch ein Mörder. Wisst ihr, das Alte ist vergangen. Gott vergibt und vergisst. Und das ist das Schöne dabei. Und so kann Gott mit jedem es wirken. Aber wisst ihr, Gott schaut in dein Herz. Und Gott schaute auch in das Herz des Paulus. Und dann, als er vor Gott zerbrochen ist, sofort war bei ihm die Frage. Und wisst ihr, ich sag's euch, diese Frage muss in jedem Herz brennen, jeden Morgen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wisst ihr, der Glaube, wenn er nicht mit dieser Frage beseelt ist, dann ist er tot. Es gibt ein Weichspülevangelium. Jesus Christus, er ist für dich alles. Du kannst machen, was du willst, aber glaub nur. Und er ist dein Fürsprecher und sie feiern Jesus. Und ich bin so schlecht, Jesus so gut. Natürlich, Jesus tritt ein, wenn wir mal schwach sind. Jesus tritt ein, wenn jemand nicht standhält und mal stolpert. Es keiner kann sagen, dass er nie stolperte oder nie fehlte. Jesus ist der Fürsprecher. Aber Jesus will Leute, die kämpfen, die siegen. Und das Evangelium, das ist eine Siegeskraft. Eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Und wir wollen mal betrachten, was das wirkt. Und dann kommen wir zum Paulus dann nochmal zurück. Und weil Paulus sagt hier von diesem Zeitpunkt, dass er seinen Sohn offenbarte in mir. Und wisst ihr, viele das ist, wisst ihr, ein Scheidepunkt. Und ich sage das, wisst ihr, an dem Punkt kann man sehen, ist das Evangelium echt oder unecht. Und ihr werdet sehen, ich hoffe, dass ich es wirklich deutlich sagen könnte. Zum Beispiel, was ist das? Offenbarung Jesu Christi, oder? Dass er seinen Sohn offenbarte in mir. Das griechische Wort steht hier im Grundtext Apokalypto, ein Tätigkeitswort, Apokalypta. Und Jesus hat, als er sagte den Galatern, dass das Evangelium, welches er empfangen hat, dass es nicht menschlich ist, und dann sagt er noch im 12. Vers, denn ich habe es weder von Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Und diese Offenbarung, das ist Apokalypsis, ein Substantiv, die Offenbarung Jesu Christi. Und lasst uns mal aufschlagen, Johannes Kapitel 14, die Abschiedsreden Jesu. Ich wechsle ein bisschen von alter Bibel, von Luther 12 zu neuer Luther. Aber hier sagt Jesus von Vers 15, und ich schreibe das auf. Wisst ihr, es sind ganz wichtige Verse, weil an dieser Stelle stolpern sehr viele. Und hier steht, wo Jesus sagt, liebt er mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, der bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Danach sagte er noch, ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. Ja, und dann geht er weiter im Vers 20 sagt er, an dem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und jetzt pass auf. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und hier steht das gleiche griechische Wort, Apokalypta, offenbaren. Wisst ihr, und das ist ein Geheimnis. Selbst die Jünger damals konnten es nicht verstehen, was es ist. Und ich weiß, manche aus euch werden das nicht verstehen. Aber ich hoffe, dass die meisten es verstehen. Weil es ist ganz wichtig fürs persönliche Gottdienen. Und dann sagt Judas, nicht der Ischariot, Herr, was ist das? Was ist, dass du dich uns willst offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm. Und er geht jetzt noch tiefer und erklärt schon, was das bedeutet, dieses Offenbarung. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und jetzt einfache Frage, was ist das? Ist das Bekehrung oder Heiligung? Schwer, ne? Ist das Bekehrung oder Heiligung? Wisst ihr, das ist Heiligung. Das ist Heiligung. Und ich sag's nochmal, das ist Heiligung. Das ist die Taufe des Heiligen Geistes. Wo Jesus sagt, an dem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir, ich ihr in mir und ich in euch. Das ist Heiligung, das war Pfingsten. Und Jesus bereitet sie hier auf Pfingsten vor. Und er sagte, liebt ihr mich, so halt meine Gebote. Und das ist A und O, wenn du Heiligung suchst. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wisst ihr, wer Gott liebt, der ist von Gott geboren. Und das ist, wenn du geboren bist von Gott, lieb ihn von Herzen. Halte seine Gebote. Dir ist der Geist der Wahrheit gegeben und ist ja ganz bewusst, er ist dir gegeben. Und du kennst ihn, wenn du bekehrt bist. Und Jesus sagte ganz eindeutig, ihr aber kennt ihn. Die Welt kannte ihn nicht. Sie sieht ihn nicht, kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch. Hatten sie ihn? Wieder eine Frage, hatten sie ihn? Er hat gesagt, er bleibt bei euch. Natürlich hatten sie ihn. Das Wort Gottes sagt, Römer 8, Vers 20, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Er ist ein Geist des Lebens. Ein Mensch ist aus diesem Geist geboren. Es sei denn, dass jemand geboren ist aus Wasser und Geist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn ein Mensch wiedergeboren ist aus diesem Geist, es werden ihm die Augen fürs Reich Gottes geöffnet. Er ist eingegangen. Er ist wiedergeboren. Und wisst ihr, die Bekehrung darf man nicht mindern. Die Bekehrung, das ist ein vollkommenes Werk in sich. Und ein Mensch ist ein Kind Gottes. Er ist wiedergeboren. Er hat den Geist der Kindschaft, des Lebens erlebt. Aber dieser Geist des Lebens, der möchte ihn führen tiefer. Er möchte ihn erfüllen ganz. Und dass er in ihm und, weißt du, dieses Vollkommen, dieses getauft werden mit dem Heiligen Geist, das ist mehr. Und das ist Offenbarung Jesu Christi. Das ist dieses Apokalypse. Das ist Heiligung. Das ist das zweite Gnadenwerk. Geschwister, und wer dieses Evangelium nicht hat, das ist nicht vollständig. Wisst ihr, eine Schwester in der Abendzeit, die predigte über Heiligung. Und dann kam sie an einen Ort und die predigte Heiligung. Und dann waren da eine ältere Schwester. Die hat gesagt, nee, Heiligung, das ist Heiligung des Lebens. Das ist falsch. Dann hat sie gesagt, wie lange bist du bekehrt? Ja, 20 Jahre. Gut, jetzt hat sie gesagt, schau zurück. Als du dich bekehrt hast, und jetzt schau jetzt dein Leben an. Wie weit ist dein Leben geheiligt? Wie weit bist du gekommen in der Heiligung des Lebens? Die schaut sie an, lässt ihre Augen nieder. Und ist ja der Geist Gottes, der ist so präzise, der hat sie getroffen. Dann hat sie gesagt, eigentlich trifft auf mich Offenbarung 3, wo Jesus sagte, tue Buße. Du hast die erste Liebe verlassen. Wisst ihr, der Geist der Wahrheit, der führt den Menschen tiefer. Und er führt ihn wohin? Er führt ihn zum Altar. Das ist das Ziel. Und das ist das Ziel des Evangeliums. Und ich sage, Geschwister, Jugend, liebe junge Leute, ich sage das, In der Autorität des Wortes Gottes, das ist das Ziel des Evangeliums. Und dahin möchte Gott jeden Menschen haben. Er möchte den Menschen zum Altar führen. Und Paulus sagt im Römer 15, wo er sagt, von Vers 15, Römer 15 vor Vers 15, gut zu folgen, wo Paulus ihnen sagt, ich habe es aber dennoch gewagt und euch etwas wollen schreiben, liebe Brüder, euch zu erinnern, um der Gnade willen, die mir von Gott gegeben ist, dass ich soll sein ein Diener Christi unter den Heiden, priesterlich zu warten des Evangeliums Gottes, auf das die Heiden ein Opfer werden, Gott angenehm, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ist das das Wort Gottes? Das ist's. Und Gott sagt, Jesus sagt, das ist das Ziel. Gott möchte dahin führen zum Opfer, dass jeder einzelne Mensch ein Opfer wird. Gott angenehm. Geheiligt durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, nicht jedes Opfer ist ein angenehmes Opfer. Und nicht jedes gebrachte Opfer ist ein angenommenes oder ein wirklich angenommenes Opfer. Als Abraham ein Opfer brachte, dann wartete Gott ziemlich lange. Und dann fiel ein Schlaf auf Abraham. Er wurde müde. Und dann kamen die Raubvögel und fielen auf dieses Opfer. Die wollten dieses Opfer mindern, abzwacken ein wenig von diesem Opfer. Und dann, oder verunreinigen dieses Opfer. Aber Abraham wachte darüber. Wisst ihr, bis eine Flamme von Gott fiel und dieses Opfer angenommen hat. Genau das Gleiche geschieht, wenn ein Mensch sich Gott weiht. Es wird natürlich nicht immer so gepredigt, dass manchmal wird gesagt, eine Hingabe oder eine Weihe. Aber das ist das Gleiche. Ohne das geht nicht. Und Gott möchte jeden da haben. Und in Römer 12, im ersten Vers, wo Paulus sagt, ich denke, jedem ist verständlich oder einleuchtend dieser Vers, wo Paulus sagt, ich ermahne euch nun, und wie weiter? Liebe Brüder, das sind Menschen, die Gott liebten, Menschen, die seine Gebote halten. Aber er will ihnen dieses große Gebot zeigen, ein Opfer zu werden. Und ermahnt sie nicht durch die Unbarmherzigkeit Gottes, sondern durch die Barmherzigkeit, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, dass Gott, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Welcher sei euer vernünftiger Gottesdienst? Und ab diesem Punkt fängt der vernünftige Gottesdienst an. Und wisst ihr, warum wir so viel durcheinander haben? Leider muss man sagen. Aber gleichzeitig, vergib mir, wenn ich das so gesagt habe. Wir haben viel Gutes. Wir haben sehr viel Gutes. Aber leider, es gibt einiges, was uns auch traurig macht. Und es fehlt an diesem Punkt. Und der vernünftige Gottesdienst fängt an, wenn man sich ganz Gott geweiht hat. Und wenn man gehabt hat und Gottes Opfer angenommen hat. Wisst ihr? Es ist die Frage aufgestanden in dieser Zeit, auch gestern wurde gefragt, ob Heiligung eine zweite Reinigung ist. Wisst ihr, wer das nicht sieht, der ist blind. Heiligung ist eine zweite Reinigung, eine gründliche Reinigung, weil obwohl die Rechtfertigung ein vollkommenes Werk ist in sich, und Heiligung auch eine vollkommen. Und die beiden zusammen, die Bildung, die bilden die Erlösung. Die Erlösung, das ist vollkommen. Bekehrung, Heiligung zusammen. Aber die Jünger, waren sie bekehrt? Ja, natürlich, er sandte sie aus, die haben Geister ausgetrieben. Die haben auch das Wort Gottes gesagt. Ja, aber was war bei denen? Der eine und der andere wollte größer sein als der andere. Manchmal lästerten sie vielleicht, waren neidisch untereinander, waren so ein bisschen vielleicht noch geizig und eins nach dem anderen. Und selbst Jesus war auch verstanden. Er hat ihnen die Schrift geöffnet. Und dann folgen sie. Und jetzt Johannes, der beste Freund eigentlich von Petrus. Und dann sagt Jesus, Herr, was soll dieser? Wisst ihr, es ist noch ein bisschen so dieses Größersein, Rangordnung. Wer ist besser? Selbst beim letzten Abendmahl stritten sie noch, wer der Größte sei. Das sind bekehrte Leute. Gibt sowas nicht? Und ich würde sagen, bei wem diese Frage aufsteht und der sagt, der kämpft und sagt, Heiligung ist keine zweite Reinigung. Ich würde einfach sagen, du musst nicht weit gehen. Ich würde einfach sagen, schau in dein eigenes Herz. Und dann brauchst du nicht weit gehen. Schau in dein Herz, du wirst sehen, dass du brauchst eine tiefere Reinigung. Und der Heilige Geist, der will dieses Erbsünde, er wird dieses Angeborene, dieses von Adam, dieses Fleischliche. Und 1. Korinther 1, Vers 3, vielleicht ein kleiner Beweis dazu. Die Zeit läuft mir weg, aber Paulus sagt, und ich, liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden, als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christo. Ja, habe ich jetzt 1. Korinther 3, Vers 1, ist ganz wichtig. Dass ich die Bibelstellen nicht verwechsel. Ja, wie mit jungen Kindern in Christo. Waren die Korinther bekehrt? Wenn man am Anfang liest, da waren auch Geheiligte, da waren auch Bekehrte. Und aber er sagte, ich konnte mit euch nicht reden wie mit Geistlichen, sondern wie mit Fleischlichen. Und hier dieses Wort Fleischlichen, steht im Grundtext das Wort Sarkikos. Und von den Unbekehrten sagt er früher, dass der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das ist das Wort Physikos. Ein Mensch, der noch ganz sozusagen physisch ist, materiell, atheistisch. Und aber ein Fleischlicher, ein Mensch, das ist hier, es kann möglich sein. Und ich denke, das ist bei jedem so gewesen. Das war bei den Jüngern so. Wenn du Apostelgeschichte gut studierst, dann merkst du, wie Philippus geht, predigt den Samaritern. Und sie glaubten, sie wurden getauft, wurde große Freude in dieser Stadt. Ist beschrieben, aber dann heißt es, aber der Heilige Geist ist noch auf keinen gefallen. Und dann wird gesandt, Paulus und Johannes, sie kommen und führen sie tiefer. Wieder das Wort möchte tiefer führen. Und sie wissen, es ist nötig. Bei den Jüngern dauerte es 3 Tage. Bei den Samaritern vielleicht, kann das sein, da Wochen Unterschied. Bei Paulus dauerte es 3 Tage. Und an dem Punkt, als Paulus zusammengebrochen ist, wusste er, wer sein Herr ist. Er wusste, wer Jesus ist. Jesus ist ihm aufgegangen So, jetzt wusste er, und sein altes, früheres ist auf einmal für ihn ausgestrichen. Und er ist sofort in die Nachfolge Jesu getreten. Und dann, warum war er 3 Tage blind? Gott wollte, dass ihn nichts blenden soll. Damaskus war eine schöne Stadt. Und ja, jeder Mensch hat ein ganz natürliches zu schauen. Wenn du in einer Stadt bist, irgendwie, dann möchtest du die Schönheiten sehen, vielleicht alten Gebäuden, Kirchen, das natürliche Menschen. Aber in dem Moment hat Jesus so geführt, er sollte nichts sehen. Dieses Bild Jesu vor Augen sollte ihm unvermindert bleiben, bis er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und er betet. Und wisst ihr, dann sendet Gott Ananias, einen treuen Jünger, geh zu Saulus, auf die Stadt, ganz genau, Adresse genannt. Ja, Ananias, hat Angst. Und Gott sagt ihm, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und ich will ihm zeigen, wie viel leiden wird. Und er hat gesehen im Geist, in einer Vision, zu kommen zu ihm einen Menschen mit Namen Ananias, der die Hände auf ihn legt, dass er sehend wird und mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Und so geschieht es bei Paulus, dass Ananias kommt und sagt zu ihm, lieber Bruder Saul. Wisst ihr? Lieber Bruder Saul. Er wusste, Jesus hat es ihm gesagt. Das ist mein Werkzeug. Lieber Bruder Saul. Und er legt die Hände, betet für ihn. Und er hat gesagt, Gott hat dich ausgesondert, auserwählt, dass du sehen sollst die Gerechten und hören die Stimme aus seinem Munde und mein Zeuge sein. Also diese sehenden Gerechten, die Stimme hören. Und dann wurde er mit Heiligem Geist erfüllt. Und wisst ihr, was ganz Schönes noch Gott zu Ananias sagte? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr Heiligung sucht. Gott sagte, siehe, er betet. Wisst ihr, das ist A und O. Siehe, er betet. Und wisst ihr, der Heilige Geist wird keinem hinterhergeschmissen. Das ist ein höchstes Gut. Und wir haben im Lukas 11 ein Gleichnis von diesem Freund zu Mitternacht. Der kommt und bittet um 3 Brote. Und Jesus, er wurde gefragt, lehre uns beten, die Jünger. Und er zeigt ihnen, wie sie beten sollen und zeigt ihnen dieses Gleichnis. Und nicht umsonst gerade Lukas, der war viel mit Paulus zusammen. Er hat das ist bei Lukas beschrieben, Lukas 11, Lukas 18 von der bittenden Witwe, dass man beten ohne Unterlass sollte. Wisst ihr, das ist dieses und bitte um den Heiligen Geist, weil später sagt Jesus, wenn ihr die Erarg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Und das ist, was jeder von euch braucht. Und das brauchte Paulus gleich am Anfang. Und darin wurde er ein auserwähltes Werkzeug. Wir können schauen, was danach passiert ist. Danach heißt es fiel von seinen Augen wie Schuppen. Er geht, lässt sich taufen. Und dann in Apostelgeschichte 9, Vers 20 heißt es, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Er predigt Christus. Christus ist in ihm. Und wisst ihr noch etwas? Da in Galatern hat er ja auch gesagt, ich lebe aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wisst ihr, das Ich ist tot. Und das Evangelium und ich. Gott möchte das Ich auf dem Altar haben. Gott möchte, dass das Ich stirbt. Und wisst ihr, einmal wurde Georg Müller gefragt. Er war schon alt, über 80. Dann wurde gefragt, wie geht das so, dass du so viele Werke hast? Und da hat er ein bisschen nachgedacht und sagte, wisst ihr, das sind nicht meine Werke. Das bin nicht ich. Dann sagte er, ungefähr 3,5 Jahre nach meiner Bekehrung gab es einen Tag, an dem ich starb. Und er sagte, ja, ich starb dem Georg Müller. Und ich starb allem Ruhm der Leute, aber auch allem Tadel der Leute. Damit ich nur ihm gehorche, nur ihm diene. Wisst ihr, und das ist das. Das war Heiligung bei ihm. Und nimm du irgendein Buch, nimm du irgendeinen Menschen, der für Jesus etwas tun konnte. Du wirst unbedingt finden, einen Tag in seinem Leben, an dem er starb, damit Christus in ihm lebt, wo sein Ich, sein alter Mensch, dieses Wesen, das, wisst ihr, das ist so zäh, das Ich, da muss man ausharren. Da muss man wirklich unbarmherzig sein. Und, Zeit ist weg. Bruder Riegel, er erzählte von sich, die haben besucht Versammlungen und er hatte schon Bekehrung, er hatte noch nicht Heiligung. Und dann, ich habe das auch in Eppingen erzählt, und dann hat er Zeugnis abgelegt, wie er sich bekehrt hat. Und er hat gesagt, es gibt Heiligung, ein zweites Gnadenwerk. Und dann haben die gesagt, oh, wir wollen dafür mehr hören. Das waren Freimethodisten. Und dann gehen sie nach Hause und seine Frau hatte schon Heiligung. Und er hat gesagt, indem er zugesagt hat, abends zu sagen, so Zeugen weiter, hat gesehen, wie die Frau blass wurde. Jetzt gehen sie nach Hause und sagt er, wir gehen und kein Wort. Und er wusste, wie das, also ein wirklich Wort verkündigen darf ein nur ein Geheiligter. Das ist wichtig. Nach dem Evangelium. Er muss ein Mann in Christus sein. Egal, ob es jetzt Frau oder Mann. Er muss ein Mann, wo Christus im Herzen Gestalt gewonnen hat. Wo er gekommen ist zu diesem Mannesalter Christi. Wo nicht er redet, sondern Christus in ihm redet. Ob Mann oder Frau. Und wenn jemand noch nicht Mann in Christo ist, dann muss er noch schweigen in der Gemeinde. Das sagt das Wort. Ja, das ist nebenbei. Aber jetzt kommt Paulus nach Hause, Riegle, die kommen nach Hause und dann sagt er, er ging in den Garten, nahm seine Bibel mit und dann sagt er, und er kniet, und er betet und ringt und es wird ihm immer banger, es wird ihm immer ängstlicher. Und da hat er gesagt, meine innere Feinde, die schrien um Barmherzigkeit. Und er hat so aufgezählt. Neid, Stolz und dann Selbstsucht, manchmal Eifersucht. Und so dieses Kleine, wo ein Mensch das eigene sucht. Und wisst ihr, wenn er ein Mensch unter das Licht des Wortes sich stellt, dann sieht er die Tiefe seines Herzens. Er sieht, er braucht Reinigung von diesen Feinden. Und weißt du, das innere Ich sagt, das wehrte sich und schrie um Gnade. Aber er war unbarmherzig. Er wusste, heute Abend muss ich als Geheiligter das Wort Christi sagen. Und dann sagte er, wo wirklich dieser Friede Gottes, der höher alle Vernunft, ihn erfüllt hat. Und dann predigte er an diesem Abend, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und wisst ihr, das ist der Wille Gottes. Liebe Leute, eure Heiligung, das ist es. Und dahin will Gott jeden haben, dass jeder durch die Barmherzigkeit Gottes seinen Leib Gott gibt, abgibt. Hier bin ich, Herr, nimm mich. Egal, aber du musst es aussprechen. Weißt du, das ist deine Weihe muss Gott ausgesprochen werden, Herr, nimm mich hin. Und manchmal ist es so, dass ein Mensch irgendwie merkt, eine Schwester sagte zu mir, die hat sich vor ein paar Jahren Gott geweiht, dann kam sie und sagte, weißt du, ich habe gemerkt, meine Weihe war nicht vollständig. Ich habe mir immer so ein kleines Hintertürchen gelassen, so ein bisschen meinen Eigenwillen. Und die hat gesagt, ich dachte, so wenn Gott auf einmal etwas will, was ich nicht will, dass ich noch immer ein bisschen mich verstecken kann. Und dann, Gott hat dir gezeigt. Und wisst ihr, wenn das nicht ganz geschieht, wirst du nicht siegreich sein. Es wird immer wieder kommen, dass du nicht siegreich bist. Wenn du ein Hintertürchen lässt für dich. Aber Gott möchte, wisst ihr, und das ist das Schöne dabei. Wisst ihr, es ist vielleicht so ein bisschen negativ. Opfer oder so, sterben, das klingt. Aber wisst ihr, was danach? Diese Herrlichkeit Gottes, das ist die Einweihung, wo der Heilige Geist erfüllt das Haus. Ich will kommen und Wohnung bei ihm machen. Und dann Paulus betet für die Epheser und er sagte dann in Epheser 3, Vers, das ist eigentlich, wo er betet für ihre Heiligung. Und er sagt, dass der Vater, der ein rechter Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und da sagt er, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werden, dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, was das sei, die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe und erkennen die Liebe Christi, die durch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Das ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und ich möchte sagen, suche in der Schrift. Suche, ob es Wahrheit ist, das, was du heute gehört hast. Ist das Wahrheit? Ist es so? Habe ich vielleicht was Falsches gesagt? Prüfe es nach dem Wort und erfahre es. Es ist jedem gegeben, das Evangelium, das ist eine Gabe, eine Offenbarung und die wird jedem Menschen ins Herz gelegt. Und dann, wenn du es hast, dann kannst du es verkündigen. Und wir möchten so gerne, dass dass Gott sendet, auch junge Leute, die geheiligt sind. Und wenn hier nur ein paar sind, dann hat sich's gelohnt. Und nächstes Jugendfest werden noch ein paar. Ich weiß, ihr werdet kommen zum nächsten Fest. Ihr werdet schon gestärkt sein ihr werdet gewachsen, und ich merke, wie einige schon gewachsen sind, wie Gott zugerichtet hat. Und wisst ihr, ich hätte so gerne einiges Persönliches gesagt, aber ich lasse das. Ich möchte auch nicht meine persönlichen Erfahrungen jemand zum Maßstab stellen, aber eins möchte ich sagen, wisst ihr, ich habe lang gestanden auf den Knien, ich habe den Tag gefastet und als es schon dunkel war, dann sah ich mich auf einmal wie vor einem Abgrund. Und dann sagte Gott, jetzt wirf dich hinab, ich fang dich. Und ich hatte so eine wilde Angst, ich kann es nicht beschreiben. Wisst ihr, das ist das innere eigene. Der Mensch hat einen Selbsterhaltungstrieb, der ist der stärkste. Und das ich will nicht. Und ich hatte so Angst. Und dann zeigt mir Gott ein Bild, wie ich meine Kinder so auf den gesetzt habe, auf den Schrank. Wir haben nicht so einen hohen Schrank gehabt. Und so, wirf dich hinab. So, ich fang dich. Und sie möchte gerne, aber sie hat Angst. Und dann mache ich meine Hände ein bisschen näher. Und sie schaut, hat noch Angst, ich noch ein bisschen näher. Und noch ein bisschen näher, bis endlich sie wagt, zu springen. Und dann, schön, noch. So, noch. Und jetzt halte ich noch ein bisschen länger, weiter. Ne? Aber sie weiß, sie wird gefangen, sie wird sich hinab. Ich fange sie. Und dann noch, ne? Ein tolles Gefühl. Aber, wisst ihr, und dann sage ich Gott, und Gott zeigte mir dieses. Dann sage ich Gott, ja, aber sie hat meine Hände gesehen und deine sehe ich nicht. Und dieses Innere, glaub mir. Wisst ihr? Gott möchte uns, er möchte, dass wir glauben. Und das ist ein Glaube. Das Evangelium Gottes, das ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. Und dann heißt es, denn darin wird offenbart und dieses Apokalypse. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welches kommt aus Glauben, in Glauben. Und du wirst in einen tieferen Glauben kommen. Einen Glauben, der das Wort Gottes erfasst. Und Georg Müller würde nie diese Werke tun können. Aber er hat es nicht aus eigen. Das war Gottes Kraft in ihm. Und auch ihr. Und wisst ihr, Gott will heute Menschen wirklich, die Christus begegnen. Und ich möchte jetzt einfach so wenden und sagen, das Evangelium und du. Willst du Jesus begegnen? Wenn du noch nicht bekehrt bist, suche ihn. Von ganzem Herzen, er sucht dich. Es geschieht immer beides dazu. Er sucht dich, aber er lässt sich von denen finden, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und weiter, wenn du bekehrt bist und siehst, dass du Heiligung brauchst, dann suche sie. Schieb nicht nach irgendwo hin. Paulus, er wusste, er brauchte. Brauchst du auch? Suche es. Gott möchte segnen. Gott möchte uns allen helfen. Auch mir persönlich leben das, was ich sage. Auch uns Brüdern alle. Wir sind so dankbar, dass wir es zusammen tun dürfen als Brüder. Einander lieben, schätzen, beten füreinander. Und Gott wird wirken. Gott wird noch mehr tun. Gott segne es. Amen.